Wir wollen heute in der Predigtreihe im Titusbrief weitermachen und kommen heute zum zweiten Teil, zu Vers 5 bis 9 im ersten Kapitel. Stellt euch vor, in eurer Firma gäbe es keinen Chef. Es wäre wahrscheinlich ein paar Tage lang schön, aber dann würde es Chaos ausbrechen, oder? Dann würde entweder jeder machen, was er will, oder niemand mehr was machen, oder der eine über den anderen bestimmen, obwohl er keine Ahnung hat. Vielleicht noch weniger wie der Chef. Ich denke, nach einer Zeit wird man merken, es wäre nicht gut. Oder stellt euch vor, man hat eine Schafherde, laute Schafe, aber es ist kein Hirte da, wo auch für Ordnung sorgt. Das wäre auch nicht gut. Die Schafe, die würden sterben, weil Schafe, die finden selber kein Wasser, die würden irgendwelche giftigen Kräuter, Gräser essen, die sie nicht erkennen, die wären den wilden Tieren schutzlos ausgeliefert, die würden einfach sterben. Deswegen, es braucht eine Ordnung und es braucht ja auch jemand, der leitet, der für eine Ordnung sorgt und auch leitet. Genauso auch in der Gemeinde Jesu. Ja, nicht nur in unserer Gemeinde, wirklich in der weltweiten Gemeinde Jesu. Weil Gott, er ist ein Gott der Ordnung. Und aus diesem Grund, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und die Gemeinden in Kreta noch nicht so diese Ordnung hatten, aus diesem Grund ist der Titus in Kreta geblieben, nachdem dort verschiedene Gemeinden gegründet waren. Und jetzt sollte er dort diese mangelnde Ordnung herstellen. Das haben wir uns letztes Mal schon kurz angeschaut in den ersten vier Versen. Und jetzt will ich Vers 5 bis 9 lesen, wo uns genau nochmal das gesagt wird und auch gesagt wird, wie Gott diese Ordnung in der Gemeinde herstellen will. Wie soll das passieren? Ich lese 1. Titus 1, Vers 5 bis 9, so rum. Da schreibt Paulus ihm: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige oder treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich will nochmal beten, dass Gott uns auch durch sein Wort jetzt hier zu uns redet. Vater, wenn du uns hier einen Aspekt zeigst, wie du von uns geehrt wirst, nämlich durch Ordnung, auch in der Gemeinde und in unserem Leben, dann bitte ich dich, Herr, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns allen, zu jedem Einzelnen redest. Herr, dass jeder Einzelne ja, das erkennen darf. Herr, dass du in jedem Einzelnen auch die Motivation gibst, so zu leben. Vater, lass uns bitte unseren Herrn Jesus das sehen, wie er uns das vorgelebt hat. Und das Liebe zu ihm, Herr. Lass uns doch auch bitte in dieser Ordnung leben. Und schenk bitte jedem Einzelnen diese Liebe immer mehr. Danke dir. Amen. Man könnte diesen Abschnitt zusammenfassen mit der Überschrift Ordnung in der Gemeinde durch vorbildhafte Älteste. Ordnung in der Gemeinde durch vorbildhafte Älteste. Und das sehen wir gleich in dem Vers 5, dass uns da diese Ordnung beschrieben wird, oder wie uns in diesem Text die Ordnung beschrieben wird, und dann in den restlichen Versen, Vers 6 bis 9, wie dann diese vorbildhaften Ältesten sein sollen, beziehungsweise was die Grundvoraussetzungen sind, um ein solcher Ältester zu sein. Gleich nochmal zu dem ersten Punkt, lese ich uns Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wir haben eins dieser Schlagwörter im Titusbrief, das ist Ordnung. Ja, oder auch ein bisschen verwandter mit gesund sein, was auch noch vorkommen wird. Ja, darum geht es unter anderem immer wieder um Ordnung. Der Paulus hatte dem Titus schon diesen Auftrag gegeben, bevor er selber abgereist war, und erinnert ihn jetzt durch einen Brief daran. Der Titus sollte nämlich, indem er predigt, sollte er wirklich die Gläubigen, die jetzt in Kreta sind, in ihrem praktischen Leben auch ausrichten, wie sie so leben, wie es Gott gefällt. Und er sollte so eine Ordnung herstellen und einen Mangel, der dort war, eben ausgleichen. Und zwar nicht nur in einer Gemeinde, sondern hier heißt es ja, in jeder Stadt. Ja, das heißt, dort waren schon mehrere Gemeinden in Kreta, und dort sollte er in jeder Stadt, sollte er wirklich eine Ordnung herstellen, dass es sich im Leben der Gläubigen zeigt. Ja, sie haben einen Herrn, der heilig und perfekt gelebt hat. Sie haben einen Herrn, der für sie gestorben ist. Ja, der sich selber in dem Zorn Gottes hingegeben hat für unsere Schuld. Und jetzt sollten sie auch diesen Herrn ehren, indem sie so leben, wie es diesem Herrn gefällt und wie er selber uns das Vorbild gegeben hat. Und da werden uns dann viele Dinge aufgezählt. Nicht um Christ zu sein. Ja, es sind nicht diese Dinge, die man braucht, um ein guter Christ zu sein, sondern es sind diese Dinge, die nach denen ein Christ streben soll, um diesen Gott zu ehren, der so viel für einen getan hat. Und kurzfristig sollte der Titus das natürlich tun, indem er lehrt. Ja, er soll predigen, soll den Leuten das sagen, was eben noch mangelt. Aber langfristig sollte er diese Ordnung dann auch erreichen, wie es hier heißt, indem er Älteste einsetzt. Durch Älteste, das heißt durch Leiter in der Gemeinde, soll eine Ordnung da sein. Und dann kann der Titus weiterziehen, kann woanders in der Gemeinde dienen, weil dann die Gemeinde selbstständig ist. Aber es fehlt noch was, solange niemand in der Gemeinde es leitet. Ja, das ist nicht gut, wenn entweder niemand das Sagen hat oder jeder das Sagen hat. Das sind Dinge, die funktionieren nicht. Ja, ich denke, das merken wir immer wieder auch so. Wenn niemand das Sagen hat, dann kommt meistens nichts zustande. Und wenn jeder das Sagen hat, dann hat doch niemand wieder das Sagen oder es gibt nur Streit. Die Ältesten, die sind also zur Ordnung in die Gemeinde da. Und für Älteste wird hier in dem Vers 5 wird dieses Wort, also im griechischen Ursprungstext wird das Wort Presbyterios genannt. Ja, da kennen wir unser Wort Presbyter, Ältester, kommt davon her. Und es ist dann schon mal wichtig für die Zeit heute bei uns. Ein Ältester wird uns hier schon mal allein von diesem Wort her gesagt, ein Ältester soll ein Mann sein. Ja, es gibt nicht dieses Wort, ich tue es mal in Deutsch übertragen, Presbyterianerinnen. Ja, das gibt es nicht, oder Ältestinnen. Dieses Wort gibt es nicht. Zumindest nicht in der Bibel. Es soll ein Mann sein. Ich weiß, wir in der Gemeinde haben da kein Problem mit, ich will es trotzdem sagen, weil es vielfach von anderen Christen, oder die meinen, sie sind Christen, wird es anders gesagt. Ja, das sagt wirklich schon dieses Wort aus, und alle Parallelstellen in der Bibel finden wir nichts davon. Es sollen wirklich Männer sein, die das leiten. Aber hier steht noch mehr. Hier steht nicht nur, es soll ein Mann sein, sondern es steht, er soll Älteste einsetzen. Es sollen mehrere Männer sein, nicht nur einer, der sich dann als großer Chef aufspielen kann. Nein, es sollen mehrere sein. Selbst der Paulus, der, ja, den wir ja als den kennen, der alles managt und leitet und auch wirklich der Leiter von so einem ganzen Missionsteam war, er war trotzdem, selbst in der Gemeindegründung, war er immer als mit einem Team da. Man braucht einfach als Christ auch die gegenseitige Korrektur, die Hilfe. Als Christen, ja, wir haben den Heiligen Geist, aber wir sind nicht perfekt. Ja, selbst in uns steckt noch so viel Egoismus und Ehrsucht, dass man wirklich die gegenseitige Korrektur auch braucht, dass man selber nicht abdriftet. Und so sollen es wirklich immer mehrere Älteste sein. Da hat sich leider im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder hat sich so ein Klerus herauskristallisiert, dass einer obendran stand und dann ja, wirklich nur alles auf einen konzentriert war. Kam immer wieder vor und passiert auch heute immer wieder. Ich sage mal so, der Gemeindeleiter, unser Gemeindeleiter, das ist aber nicht biblisch gedacht. Ja, das kann mal sein, dass es leider so ist, dass es nur einen Ältesten in der Gemeinde gibt. Aber nicht, weil es gut ist, sondern weil eben noch nicht mehr fähige Männer da sind. Aber das ist kein guter Zustand. Es sind wirklich immer mehrere Älteste, mehrere Gemeindeleiter, nicht einer. Also es sollen mehrere sein. In der Bibel steht nicht drin, dass es eine Höchstzahl gibt. Ja, du darfst nicht mehr wie 7 haben. Steht nicht drin, das muss die Gemeinde selber erkennen, wie viel Gott gibt. Ich denke, im Normalfall, je größer eine Gemeinde wird, desto mehr gibt Gott auch. So sollte es zumindest sein. Schlagt mal mit mir 1. Timotheus 3 auf. Da wird uns, das ist eine sehr ähnliche Stelle, das schreibt nämlich Paulus an einen anderen, in einer anderen Gemeinde, der eben auch Älteste dort einsetzen sollte oder schauen sollte, dass nur die Richtigen dort sind. Und das sehen wir, wir haben ja dieses Wort Älteste, ja, und dann denken wir gleich an, wenn es ein Mann sein soll, an einen alten Mann. Und dieses Wort Älteste hat durchaus auch was mit dem Alter, mit dem körperlichen Alter zu tun. Ja, durchaus. Aber nicht vorrangig. Es geht nicht vorrangig darum, dass es ein sehr alter Mann ist, sondern schaut mal hier in 1. Timotheus 3, in Vers 6, heißt es, auch über die Ältesten, es soll nicht ein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfällt. Also hier wird auch was über ein Alter gesagt, aber nicht über das körperliche Alter, sondern über das christliche Alter, über das geistliche Alter, über die Reife im Glauben. Ja, es soll niemand, der frisch bekehrt wurde, ein Leiter in der Gemeinde werden. Ja, an dem hat Gott noch zu wenig gearbeitet. Es mag da vielleicht ein paar Ausnahmen geben, aber im Normalfall ist es so, nicht neubekehrt. Das heißt, es geht auch um ein Alter im Glauben, nicht nur im Körperlichen. Und dann Vers 10 noch, da geht es um die Diakone, um die Helfer der Ältesten. Über sie heißt es, auch sie sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Das heißt, also auch die Diakone sollen zuerst mal erprobt werden. Das heißt, wenn sie auch, dann sollen es auch die Ältesten. Ja, auch sie sollen zuerst mal erprobt werden. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit im Christsein, dass man schon gewisse Aufgaben übernommen hat, sich drin bewährt hat, untadelig ist, einfach indem man in gewissen Dingen in der Gemeinde schon gedient hat. Also es geht mehr um dieses Alter als um ein körperliches Alter. Wenn es das aber sicherlich auch nicht ausschließt und durchaus auch beinhaltet. Wir haben jetzt hier noch von den Diakonen gelesen. Gell? Im Titusbrief, da werden gar keine Diakone erwähnt, sondern nur die Ältesten. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil die Gemeinde noch sehr jung war und noch klein und wirklich die Ältesten das auch alles noch so selber organisieren konnten, wie es am Anfang auch war in Jerusalem. Wir lesen dann erst in Apostelgeschichte 6, dass auch als die Gemeinde dann größer wurde, dass dann Diakone eingesetzt wurden und man auch viele verschiedene Aufgaben da anleiten musste. Also das wird uns in diesem Text gesagt über Älteste. Ihre Aufgaben, was wird uns denn hier über die Aufgaben eines Ältesten gesagt? Da heißt es in Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein. Dieses Wort Aufseher meint jetzt niemand anderen, sondern einfach ein anderes Wort für Ältesten. Ja, da wird im Griechischen das Wort Episkopos verwendet, ein Aufseher oder ein Aufpasser oder einer, der draufschaut, der den Blick da drauf hat. Der Martin Luther, der hat das Ganze mit Bischof übersetzt. Ja, bei Luther steht dann, denn der Bischof soll untadelig sein. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass ein Bischof dann oftmals der war, der halt über verschiedene Gemeinden gesetzt war. Ich weiß gar nicht, ob Luther das selber so gemeint hat, aber auf jeden Fall ist es nicht biblisch. Weil hier wird dieses Wort einfach nur synonym zu einem Ältesten verwendet. Es ist das gleiche Amt. Aber es beschreibt einen Aufgabenbereich von dem Ältesten, nämlich, dass er Aufpasser ist. Oder, um es vielleicht ein bisschen positiver zu formulieren, ein Draufschauer, einer, der drauf guckt, der, ja, wo es jetzt nicht darum geht, Hauptsache aufzupassen, dass ja niemand was falsch macht. Ja, um das geht es auch, aber es geht auch darum, zu schauen, dass es gut läuft, richtig läuft, so wie es Gott gefällt. Einer, der da drauf schaut, mit einem guten Auge. Wie eben ein Hirte bei den Schafen, um wieder das Anfangsbeispiel zu nehmen. Ein Hirte, der auf seine Schafe aufpasst, so soll es auch bei Ältesten sein, die über die Herde Gottes, über die Gemeinde Gottes aufpassen und da drauf schauen. Und zwar heißt es ja dann in Vers 9 zum Beispiel, dass sie vor allem mit dem Wort versorgen sollen. Ja, sie sollen ja mit der gesunden Lehre sollen sie umgehen können. Das heißt, sie sollen die Herde Gottes versorgen mit dem Wort oder auch bei der Herde Gottes mit dem Wort Krankheiten entfernen. Ja, da heißt es, dass man Widersprechende überführen muss, auch bestimmte Krankheiten entfernen. Oder um in dem Bild der Schafe zu bleiben, dass dieser Draufschauer, dass er warnt vor giftigen Kräutern. Das begegnet uns im Titusbrief auch wieder. Kommen wir in Vers 10. Da werden diese giftigen Kräuter werden genannt. Es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, denen man den Mund stopfen muss. Ja, das, auch in der Gemeinde gibt es giftige Kräuter. Wenn man die isst, dann wird es einem nicht gut gehen. Dann wird man sicherlich Bauchschmerzen bekommen. Das sind falsche Lehren. Leute, die falsche Sachen verbreiten. Da soll ein Ältester ein draufschauen, davor warnen, helfen. Oder auch vor Gefahr schützen. Ja, wie die Schafe vor dem Wolf. So heißt es in Vers 11, dass diese falschen Lehrer, dass sie ganze Häuser umkehren, kaputt machen, Familien zerstören. Und so soll ein Ältester ein Aufseher sein, ein Aufpasser, der da hilft und ein Auge drauf hat, diese Dinge erkennt als ein guter Hirte. Und dann heißt es in Vers 7 auch noch, dass er ein Hausverwalter sein soll. Schaut mal, da heißt es, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Als Gottes Hausverwalter, weil die Gemeinde hier ist Gottes Haus, sein Tempel. Ein Ältester soll ein Verwalter davon sein. Und ein Hausverwalter ist jemand, der voll verantwortlich ist für das, was im Haus passiert. Da hat er die Verantwortung drüber. Das heißt, er muss schauen, dass all die Beschäftigten, die im Haus sind, dass die angeleitet werden, dass sie das Richtige tun, sodass eben der geistliche Hausbau, der Bau der Gemeinde Gottes, des Reiches Gottes, dass der so geschieht, wie es Gott eben auch haben will. Und dass so sich auch dadurch Gott zeigt in dieser Welt. Das heißt, Älteste sind da, auch in der Gemeinde, um zu schauen, dass es ja, richtig läuft, dass das richtige Verhalten auch da ist, dass auch überhaupt was läuft. Ja, sagen wir so, wie dieses Beispiel mit dem Chef, ja, wenn der Meister vielleicht in der Nachtschicht nicht da ist, läuft doch meistens nicht ganz so viel, wie wenn er da ist. Und das ist, in der Gemeinde soll es nicht so sein, hier ist der Chef und der sagt jetzt jeden und gibt Anweisungen. Und um das geht es nicht, sondern um diesen Aufpasser, der draufschaut, der hilft, der den anderen darin dient. Weil ich hoffe ja, dass es wirklich unser Anliegen ist, Gott freudig zu dienen. Nicht um Lohn, ja, nicht, dass am Ende des Monats der Gehaltszettel da liegt. Nicht für diesen Lohn Gott dienen. Nee, weil wir uns so an ihm freuen, was er uns alles getan hat in Jesus. Und deswegen muss ein Ältester kein Chef sein, kein Meister, der sagt jetzt so und so, sondern der hilft im Anleiten in diesen Dingen, weil man das freudig tun will. So soll es bei Christen sein. Und wenn es mal nicht so ist, dann soll dieser Hirte durchaus auch mal seinen Hirtenstab nehmen und mal so ein Schäfchen packen. Durchaus. Muss auch sein. So sorgt also Gott für uns. Er könnte das natürlich auch einfach übernatürlich machen, aber will er nicht. Er will durch solche natürlichen Dinge, wie Leiter in der Gemeinde, will er diese übernatürlichen Dinge wirken. Er will sein übernatürliches Reich durch so ganz einfache Mittel bauen. Kommen wir zum zweiten Teil, nämlich den Voraussetzungen für die Ältesten. Das ist dann Vers 6 bis 9. Weil dass solche Männer gewisse Voraussetzungen brauchen, denkt, das versteht sich von selber. Ja, ein Hirte sein muss auch gelernt sein. Ja, sonst werden einem die Schafe einfach wegsterben. Man muss wissen, was sind die giftigen Kräuter, wo findet meine Schafe was zu essen, was mache ich, wenn die krank sind. Auch das, man muss es alles wissen. Deswegen gibt es auch in der Gemeinde für einen Ältesten gewisse Grundvoraussetzungen. Das kann nicht jeder sein. Und diese eine Grundvoraussetzung, die wird uns in Vers 6 genannt. Und dann ab Vers 7, da folgen gewisse Konkretionen davon. Einfach nur von dieser einen Grundvoraussetzung, die werden dann weiter ausgeführt. Aber jetzt habe ich eine Bitte, dass trotzdem noch jeder zuhört. Auch wenn du kein Mann bist, der eventuell mal Ältester werden könnte. Weil diese Dinge, die jetzt hier stehen, die gehen nicht nur einen Ältesten was an, sondern das geht jetzt wirklich um jeden. Ich will euch das zeigen. Es werden jetzt verschiedene Charaktermerkmale aufgezählt. Aber die sollten das Ziel für jeden Christen sein. Aber zum Beispiel ab Kapitel 2, da geht es dann um jeden Christen. Ja, am Anfang haben wir es von Ältesten und von Irrlehrern in Kapitel 1. Und dann Kapitel 2 schreibt der Paulus dem Titus aber, wie er jetzt die einzelnen Christen anleiten soll. Da geht es am Anfang in Vers 2 um alte Männer, Vers 3 um alte Frauen, Vers 4 um junge Frauen, Vers 6 um junge Männer. Also werden alle abgedeckt. Und da schreibt er verschiedene Dinge für die einzelnen Gruppen in der Gemeinde. Und da kommen jetzt diese Dinge immer wieder vor, diese Merkmale. Das heißt, all diese Merkmale, die für den Ältesten gelten, die sollten auch das Ziel für jeden Christen sein. Nur ein paar Beispiele. Bei einem Ältesten heißt, er soll nicht dem Wein ergeben sein. Das heißt, kein Alkoholiker. Dieses mit dem Wein, mit dem Trinken, das kommt dann in Kapitel 2, Vers 3 wieder bei den alten Frauen vor. Ich weiß nicht, ob die prädestiniert sind, Alkoholiker zu werden. Steht zumindest hier so drin. Das Besonnensein, das kommt bei all diesen Gruppen vor. Ja, in Vers 2, in Vers 4, in Vers 6 vom Kapitel 2 kommt es immer wieder vor. Die sollen alle besonnen sein. Die gesunde Lehre, die kommt auch in Kapitel 2, Vers 2 wieder vor. Da steht gesunder Glaube. Aber das hängt ja zusammen. Gesunder Glaube ist nur da, wo eine gesunde Lehre da ist, wo man Gott richtig verstanden hat. Und dann in Kapitel 3, Vers 2, da werden nochmal viele Dinge für alle allgemein aufgeführt. Von diesen ganzen Eigenschaften, von diesen ganzen Charaktermerkmalen, die ein Ältester haben soll. Deswegen, wenn du unseren Herrn Jesus ehren willst, dann gilt es für jeden. Es sollte wirklich das Ziel für alle Christen sein. Aber jetzt ist ein Unterschied. Wer Ältester wird, ja, wer es sein will oder was andere wollen, dass er es wird, da müssen diese Dinge eben schon vorhanden sein. Und da haben wir auch wieder, es hat was mit dem Alter zu tun, aber vor allem eben mit dem geistlichen Alter. Ja, dass man schon so gereift ist, auch im Glauben. Bei den einen geht es schneller, die können vielleicht noch geistlich jünger sein, bei den anderen langsamer, aber diese Dinge müssen schon vorhanden sein. Im Unterschied bei allen Gläubigen soll es das Ziel sein. Deswegen frage ich dich, wenn wir jetzt diese Dinge durchgehen, ist es bei dir so? Oder ist es zumindest dein Ziel? Ich sage euch gleich, es wird niemals ganz so sein. Müssen wir uns gar nicht denken, dass wir da immer perfekt sind. Auch ein Ältester nicht. Aber ist es dein Ziel, so zu werden wie unser Herr Jesus? Und das wird uns jetzt im Folgenden gezeigt. Die Grundvoraussetzung, Vers 6 heißt es am Anfang, wenn jemand untadelig ist. Das ist die Grundvoraussetzung, untadelig zu sein. Untadelig heißt nicht, dass man perfekt sein muss. Das heißt es absolut nicht. Aber es bedeutet, dass die Dinge, die jetzt folgen, dass die so da sein müssen, dass ein Ältester darin eben nicht angreifbar, das heißt nicht tadelbar ist. Schaut mal in 1. Korinther 4, Vers 2. Da sagt nämlich der Paulus von sich was Ähnliches. Der Paulus hat nie behauptet, dass er ohne Sünde ist, dass er nie was falsch macht. Aber er kann trotzdem sagen, in 1. Korinther 4, Vers 2, mir ist es das Geringste, dass ich von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Vor einem menschlichen Gericht, sagt er, ist er sich keiner Schuld bewusst. Und um diese Dinge geht's. Er sagt dann weiterhin, bei Gott ist es eine ganz andere Sache. Ja, vor Gott, da weiß er auch die Sünden. Und Gott würde viele Sünden bei ihm finden. Aber Menschen können ihm nichts vorwerfen, sagt er. Ja, wenn wir es vielleicht mal aufs Autofahren beziehen, würde er sagen, nee, ich überfahre nie ein Stoppschild. Ich halte da wirklich an. Ich fahre nicht zu schnell. Wenn dort 50 steht im Ort, dann gucke ich, dass der Tacho bei 50 ist. Wenn dort steht, man darf hier nicht parken, dann parke ich nicht falsch. Ja, ein Mensch kann da, oh, jetzt grinsen einige, ein Mensch soll ihm da nichts nachsagen können. Und das meint dieses Wort untadelig. Dass man menschlich ihm nichts nachsagen kann. Das heißt nicht, dass man schuldlos ist. Absolut nicht. Und auch in diesen Dingen, man würde auch da versagen. Keine Frage. Aber generell untadelig sein vor den Menschen, dass da dieser Älteste eben nicht auch angreifbar ist. Er wird in genügend Dingen angreifbar sein. Er soll nicht in seinem Verhalten angreifbar sein. Und wahrscheinlich wird sich ein Ältester trotzdem immer wieder von diesen Dingen selber überführt sehen. Ja, oder es soll ja auch Ziel von jedem sein. Man wird sich da immer überführt sehen. Vielleicht sind die Neigungen da. Ja, die Neigung, warum steht jetzt dieses Schild da? Ich will doch eigentlich schneller fahren, da ist doch niemand da. Ja, diese Neigungen, die sind immer da. Aber hier geht es nicht um die Neigungen, sondern dass man nach außen hin, dass man da, dass andere da was anderes wahrnehmen. Eben, dass man diese Neigungen auch im Griff hat und da untadelig ist. Von dem her sehen wir, bei den Voraussetzungen für einen Ältesten geht es um den Charakter, wie er ist. Es geht um die Früchte des Geistes, was der Heilige Geist schon in mir bewirkt hat. Darum geht's. Es geht nicht darum, wie viele Leute hat er schon bekehrt, ist er ein guter Organisator, ist es irgendein brillanter Prediger, ist er bekannt. Nee, darum geht's nicht. Es geht um seinen Charakter, wie er ist. Wenn wir das Ganze mit 1. Timotheus 3 vergleichen, was ja so eine Parallelstelle ist, das sehen wir, dass sich viele Dinge da decken. Das ist auch so eine Liste. Wir sehen aber auf beiden, bei Titus und bei Timotheus, hat es jeweils noch ein paar zusätzliche Dinge. Ja, das heißt, das ist keine allumfassende Liste hier, aber zeigt eine Linie, hinter die sollte man nicht zurückgehen. Es sollte wirklich das Untadelige da sein bei einem Ältesten. Weil sie müssen Oberhirte sein. Sie müssen Unterhirten vom Oberhirten Jesus sein. Und sollen diesen Oberhirten, sollen sie widerspiegeln, helfen, dass andere auch so werden, als ein Vorbild. Sodass das wirklich hier diese Merkmale dann für jeden wichtige Dinge sind, Jesus ähnlicher zu werden. Also dann lasst uns noch diese konkreten Dinge uns anschauen, nachdem wir gesehen haben, dass es generell darum geht, untadelig zu sein. Jetzt wird es ausgeführt. Und da heißt es gleich als erstes, vielleicht sogar als die wichtigste Konkretion, untadelig, Mann einer Frau. Also diese Konkretion ist die Familie. Da heißt es auch wieder in 1. Timotheus 3, Vers 5, was dazu, wird uns ein bisschen näher erklärt. 1. Timotheus 3, Vers 5, wenn jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wenn ein Vater in seiner Familie sich eben dazu nicht drum kümmert, wenn er ein schlechter Vater ist, dann wird er auch kein guter Vater in der Gemeinde sein. Kein guter Leiter in der Gemeinde. Das heißt, die Familie ist hier wie so ein Prüfkriterium. Da soll man auch das Vorstehen lernen. Ein Donald Guthrie hat mal gesagt, die Familie ist der Trainingsgrund für christliche Leiter. Bei den Ältesten steht meiner Meinung nach nicht unbedingt, dass ein Ältester verheiratet sein muss. Dass er Familie haben muss, denke ich nicht. Hier heißt es ja Mann einer Frau. Und das ist gegen diese ganze Polygamie damals gerichtet. Ja, gegen das, dass die Männer viele Frauen hatten. Ja, die Griechen, hier wo nur Kreta liegt, die hatten oftmals 2, 3 Frauen. Ja, hier steht diese Zahl, also es soll nicht Mann von einer Frau sein, sondern Mann einer einzigen Frau. Ja, das heißt, wenn er verheiratet ist, und es hat durchaus einen Vorteil für einen Ältesten, aber kein Muss, aber dann soll es wirklich nur eine Frau sein, eine oder keine, aber nicht dass man viele Frauen hat. Und auch da müssen wir heute aufpassen, ja, dass man, selbst wenn bei uns in Deutschland noch die Vielehe nicht erlaubt ist, das wird von immer mehr Leuten gefordert. Ja, diese unter dem Stichwort ethische Nichtmonogamie wird es von Leuten gefordert. Und selbst wenn es nicht bei uns in der Gemeinde ist, müssen wir schauen, dass es auch keine praktische Polygamie wird, dass man eben mehrere Partner hat. Das darf bei einem Ältesten nicht sein. Da ist auch diese sexuelle Reinheit wichtig, in Gedanken und in der Tat. Dann heißt es weiter, also Mann einer Frau, dann heißt es von den Kindern, hier heißt es gläubige Kinder. Es geht quasi nicht nur um die Ältesten selbst, sondern auch um ihre Kinder, um ihre Familie. Und hier bei mir in der Elberfelder heißt es gläubige Kinder, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht gläubig meint, dass es Treue meint. Weil das griechische Wort, das man hier übersetzt, dieses Pistos, das kann gläubig oder kann treu meinen. Im Griechischen gibt es da halt nur ein Wort dafür. Und das heißt, wir müssen es ein bisschen aus dem ganzen Kontext müssen wir uns entscheiden, was ist gemeint. Muss ein Ältester gläubige Kinder haben oder muss er nur quasi treue Kinder haben? In Vers 9 kommt dieses Wort nochmal vor. Und zwar ist es dieses Wort zuverlässig. Der, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Das ist das gleiche Wort. Ja, und da übersetzen wir auch nicht mit gläubigen Wort, sondern quasi mit dem treuen, mit dem zuverlässigen Wort. In 1. Timotheus 3, da wird auch nicht gesagt, dass die Kinder gläubig sein müssen, sondern impliziert eher, dass es gut erzogene, treue Kinder sind. Und auch jetzt diese Beispiele hier in Titus folgen zwei Beispiele für die Kinder, wie sie sein bzw. nicht sein sollen. Und auch das muss nicht unbedingt sein, dass es dann treue Kinder sind, dass es gläubige Kinder sind, sondern impliziert eher dieses Treue. Von dem her bin ich mir da sicher, dass es Treue meint. Das erste Beispiel, gläubige Kinder, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden. Das ausschweifende Leben meint einfach jede Art von zügellosem Umgang, bei dem es eben nur um mich geht. Ja, egal jetzt in welchen Dingen, ob das jetzt das Fressen und Saufen meint, ob das das Geld meint, ob das der Umgang mit dem anderen Geschlecht meint, egal, einfach ein zügelloser Umgang da drin. Und so soll es bei Kindern von Ältesten nicht sein. Das zweite Beispiel, sie soll nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sein. Wörtlich heißt dieses aufsässig, dass sie welche sind, nicht sich Unterordnende. Das soll nicht so sein. Weil wenn nicht mal die Kinder ihren Vater da achten und respektieren, wie soll es dann die Gemeinde tun? Und Vers 10 haben wir schon gelesen, heißt, dass in der Gemeinde von Kreta viele Aufsässige sind. Die müssen Else so scharf zurechtweisen. Das darf in der Gemeinde nicht sein. Und deswegen, Kinder von Ältesten sollen zumindest nicht so sein. Deswegen, nicht unbedingt gläubig müssen die Kinder sein, aber gut erzogen, treu. Aber das ist ein Geschenk, das Gott gibt. Ja, das ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, wenn man Kinder so erziehen kann. Ja, man kann es vielleicht bis zu einem gewissen Alter, aber irgendwann werden die Kinder selber groß und dann kann man das auch nicht mehr garantieren. Man kann die Kinder auch nicht dazu zwingen, ab einem gewissen Alter. Deswegen müssen Eltern nicht unbedingt was falsch gemacht haben, wenn ihre Kinder nicht so sind. So würde ich auch als Trost sagen, es kann definitiv sein, dass die Eltern auch was falsch gemacht haben, aber es muss nicht sein. Aber dann ist eine Anweisung von hier, dann soll dieser Vater auch kein Ältester in der Gemeinde sein. Dann hat Gott ihn eben nicht dazu berufen. Und das ist dann keine Strafe von Gott, sondern das kann auch wirklich ein Schutz sein, wenn Gott dann diesen Mann nicht berufen hat. Also das sind die ersten konkreten Anweisungen. Jetzt kommen noch in Vers 7 5 negative Dinge. Wie soll ein Ältester nicht sein? Und dann folgen noch 7 positive Dinge. Lass uns die noch durchgehen. Vers 7 heißt es, denn der Aufseher muss untadelig sein als Verwalter Gottes, Das haben wir schon gesehen. Nicht eigenmächtig. Wie soll er nicht sein? Eigenmächtig oder überheblich oder selbstherrlich. Warum? Römer 15 sagt, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Christus war keiner, der für sein eigenes Gefallen das getan hat. Selbstherrlich, eigenmächtig, nach sich selber geschaut hat. Nein, er hat nach uns geschaut, hat es für uns getan. Und die Ältesten sollen es für die Herde tun, nicht für sich selber. Nicht jähzornig, heißt es weiter. Kein zu explosives Temperament haben. Sprüche 15 heißt, ein hitziger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger beschwichtigt den Streit. Ja, man soll nicht so hitzig sein und gleich reinpreschen. Langmütig, geduldig, nicht jähzornig. Dann heißt es weiter, nicht dem Wein ergeben. Ja, das heißt, nicht dem Alkohol verfallen sein. Das meint nicht, dass man keinen Alkohol trinken darf. Doch darf man als Christ. Aber es ist Vorsicht geboten, man soll kein Sklave davon sein. Man eben nicht dem Alkohol erlegen sein, es nicht brauchen. Das vierte, wie man nicht sein soll, heißt es, kein Schläger, nicht ein Schläger. Ich denke, das ist uns sehr klar, dass man da nicht rumschlägern soll. Bei den Gretern war es wohl nicht so klar. Vielleicht müssen wir sogar manchmal aufpassen, dass man nicht zu soft ist. Ja, weil Jesus war auch kein Schläger und trotzdem, er ging in den Tempel rein und hat den Tempel ausgeräumt und hat die alle verjagt, die dort nur ihre Geschäfte getrieben haben. Und den Irrlehrern muss man auch hart und unnachgiebig widerstehen, sehen wir dann im nächsten Abschnitt. Ja, also ein Ältester darf da kein totaler Softie sein, aber eben auch nicht einfach nur hart und durchbrechenden Schläger, auch das nicht. Und das Letzte, nicht dem schändlichen Gewinn nachgehend. Weil da sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott und eurem Besitz dienen. Und es ist auch ein wichtiger Aspekt in unserem reichen Land. Nicht dem schändlichen Gewinn nachgehend. So darf ein Ältester nicht sein. Die letzten beiden Verse zeigen uns positiv auf. Siebenmal, wie soll ein Ältester da nämlich sein? Es fängt an, Vers 8, sondern. Ja, also wie soll er stattdessen sein? Sondern gastfrei. Gastfrei meint nicht nur, dass er immer wieder Freunde einlädt, um mit denen zu essen, sondern auch gegenüber Fremden, vor allem Christen, soll man gastfrei sein. Nochmal nachlesen, Hebräer 13,1, was passieren kann, wenn man gegenüber fremden Christen auch gastfrei ist. Gastfrei, das Gute liebend, besonnen, das ist das Dritte. Man kann auch übersetzen, von gutem Verstand, selbst beherrscht. Das ist auch eins dieser Schlagwörter im Titusbrief, besonnen sein. So nach dem Sprichwort, erst wiegen und dann wagen. Zuerst die Dinge abwägen, nicht einfach nur aus dem hohlen Bauch entscheiden. Erst abwägen, da wirklich seinen Verstand einsetzen und dann die Dinge wagen. Weil die Entscheidung, die ein Ältester trifft für die Gemeinde, die hat Auswirkungen auf andere in der Gemeinde. Und für diesen Ältester verantwortlich. Deswegen ein durchdachter Mann soll es auch sein. Das nächste, gerecht. Dann heilig, abgesondert von dieser Welt für Gott. Gott, er will ein heiliges, ein reines Volk. Und das soll ein Vorbild sein. Dann enthaltsam. Selbst beherrscht, dass man auch eine Selbstdisziplin hat. Auch wieder in allen möglichen Dingen. Ja, sei es drum, wie man sein Geld ausgibt, ja, ob man nur für Unnötiges ist, ob es dann noch um mehr Wohlfühl, Luxus zu haben. Oder ob es die Disziplin ist, auch im Essen, im Trinken. Weil so wie ein Ältester da lebt, so wird auch die Gemeinde hin geprägt. Deswegen auch da, er soll besonnen sein, Selbstdisziplin haben. Aber er soll auch nicht einfach nur asketisch leben, sich selber immer nur knechten. Das sollen Älteste auch nicht. Das sehen wir dann im nächsten Abschnitt, dass manche Irrlehrer so waren. Oder in anderen Briefen sehen wir das auch. Manche, die haben gesagt, wir müssen total arm für Gott leben. Das zeigt, dass wir heilig sind und wir entsagen uns jedem Genuss. Das ist auch nicht unbedingt richtig. Es kann mal sein, Johannes der Täufer hat so gelebt, aber er war von Gott dazu berufen. Aber auch das muss nicht unbedingt sein. Aber auch da besonnen sein. Oder enthaltsam. So, ja, das war das Wort, enthaltsam. Und noch das Letzte, das Siebte, dass man am Wort festhält. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Das ist eine Sache, die dann bei den Diakonen nicht vorkommt. Dass ein Ältester eben fest im Wort stehen muss. Weil die Bibel ist das der Lehre gemäße, zuverlässige Wort. Ja, darin, hier drin, haben wir die reine Lehre, die volle Wahrheit. Und es ist zuverlässig. Warum ist es zuverlässig? Schon nochmal Vers 2, da heißt es, denn Gott, der nicht lügt, hat es vor ewigen Zeiten verheißen. Deswegen ist dieses Wort zuverlässig. Weil es von einem Gott kommt, der es schon vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und es ist ein Gott, der nicht lügt. Deswegen haben wir hier ein zuverlässiges Wort. In Psalm 19, Vers 8 heißt es von diesem Wort. Ich lese es euch vor. Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Es macht uns weise, dieses Wort. Weil wir von uns aus sind nicht weise. Wir mögen in dieser Welt klug sein, aber nicht bei Gott weise. Deswegen, wir brauchen dieses Wort. Und wenn es schon jeder täglich braucht, wie viel mehr dann Älteste? Und zwar nicht nur kennen, sondern darin festhalten. Sein ganzes Vertrauen da reinsetzen. Sich in diesem Wort, das Gott gesagt hat, festhalten. Und deswegen heißt es dann, dass er daran festhält. Warum? Damit er fähig sei. Nur durchs Wort wird man fähig dazu. Und zwar zu zwei Dingen. Zu ermahnen und Widersprechende zu überführen. Dazu braucht man das Wort. Das kann man nicht von sich selber aus. Weil die Irrlehrer, die lehren das Wort auch. Ja, die reden oft auch von Gott. Die reden oft sogar 95% Wahrheit. Die benutzen sogar die Bibel dazu. Selbst der Teufel hat, als er Jesus versuchte, von Gott abzubringen, hat er das Alte Testament zitiert. Deswegen, man braucht eine gesunde Lehre, heißt es hier. Nicht irgendeine Lehre aus der Bibel, eine gesunde, die dem Wort Gottes entspricht. Damit man zwei Dinge tun kann. Erstens ermahnen. Damit er fähig sei, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Schon öfters gesagt, dieses griechische Wort für ermahnen, das Parakaleo, das hat verschiedene Bedeutungen. Es ist ermahnen, das heißt ermuntern, das heißt zurechtweisen, das heißt trösten. Das ist nicht unbedingt ja, dieses mit dem Finger zeigen und böse auf jemanden sein. Du musst jetzt, es heißt, dass Älteste die Gemeinde ermuntern, ermutigen sollen. Ja, ermuntern sollen, am Herrn festzubleiben zum Beispiel. Dass sie aber auch ermahnen sollen, eben von den falschen Lehren wegzugehen. Dass sie trösten sollen. Schau auf unseren Herrn Jesus. Schau, was er am Kreuz für dich getan hat. Ja, wie er dich liebt. Schau dir diese Dinge an, find darin Trost. All diese Dinge stecken in diesem Wort. Und das sollen Älteste mit der Gemeinde tun. Und wie? Mit der gesunden Lehre. Nicht eigene Trostworte finden, sondern von der gesunden Lehre her. Und das Wort, das wissen wir, das weist immer zu unserem Herrn Jesus. Und noch zum Zweiten sollen sie Widersprechende überführen mit dieser gesunden Lehre. Ja, eben weil viele falsche Leute in der Gemeinde waren und auch bis heute sind. Und es auch immer eine Taktik des Teufels ist, eine Gemeindeunruhe zu stiften. Deswegen müssen Älteste fähig sein, Leute, die der gesunden Lehre widersprechen, zu überführen. Zuerst argumentativ, mit Reden, es versuchen. Aber dann schaut mal Kapitel 3, Vers 10, heißt es, einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Irgendwann wirklich abweisen. Nicht mehr weiter darauf eingehen. Aus der Gemeinde raus. Wie? Auch wieder durch die gesunde Lehre. Ein Ältester, der steht und fällt wirklich mit seinem Festhalten am Wort, mit der gesunden Auslegung. Weil von sich aus hat ein Ältester auch keine Autorität. Ja, er ist einfach nur ein Sklave unter anderen Sklaven in der Gemeinde. Sklave Gottes wie andere auch. Aber er hat Autorität, wenn er das Wort Gottes recht benutzt. Das sind also einige Aufgaben von Ältesten, wie wir jetzt hier gesehen haben. Und weil die Aufgaben gewaltig sind und die Verantwortung groß. Es geht nicht darum, dass man mal ein paar hunderttausend Euro kaputt macht, wenn man darin versagt, sondern es geht darin, dass man Menschen, Seelen kaputt macht. Und vielleicht sogar auf die Ewigkeit hin. Wegen dieser großen Aufgabe und Verantwortung haben eben Älteste auch gewisse Grundvoraussetzungen, die wir uns angeschaut haben. Aber die sollen wirklich auch das Ziel von dir selber sein, von jedem Christ, so zu leben, dann lebt man Jesus oder wird man ihm immer ähnlicher, lebt immer mehr darauf hin. Und weil das ein hoher Standard ist, deswegen sagt Jakobus 3, Vers 1 auch, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Ja, überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Weil die Ältesten, die tragen die Verantwortung in der Gemeinde. Und deswegen haben sie auch ein schwereres Urteil. Wird Gott sie mehr danach fragen, wie sie handeln, weil sie diese Verantwortung haben. Aber deswegen auch eine Bitte an jeden oder eine Mahnung vom Wort Gottes. Ordne dich auch deswegen den Ältesten unter, weil sie eben die Verantwortung tragen und sie dadurch Ordnung in die Gemeinde bringen. Dass es Gott ehrt und kein Chaos da ist. Schaut mal, unser Herr Jesus, er hat es doch auch freiwillig getan, hat sich freiwillig dem Vater untergeordnet. Der Heilige Geist hat sich freiwillig ihm untergeordnet. Das sehen wir auch in der Dreieinigkeit selber, diese Unterordnung uns als Vorbild. Und weil unser Herr Jesus das getan hat und sich dann in dieser Unterordnung für uns hingegeben hat, deswegen lasst uns ihm dafür dankbar sein und uns dann auch selber in die Gemeinde, den Ältesten unterordnen und ihre schwere Last nicht noch schwerer machen. Weil dann ist Ordnung in der Gemeinde da, die Gemeinde wird aufgebaut, Gott wird geehrt in dieser Welt. Amen. Ich bete noch. Vater, und da danke ich dir dafür, dass du dich so um uns kümmerst, in der Gemeinde, auch durch Älteste. Dank dir auch für unsere Gemeinde da, dass du ja, uns auch mit Ältesten ausgestattet hast. Bitte dich, Herr, dass du sie stärkst und in ihrem Amt hilfst. Leite uns da bitte, Herr. Und beruf du, Herr, noch. Mach viele dazu fähig, aber auch wirklich bitte ich dich für jeden Einzelnen, dass du jedem diesen Wunsch gibst und immer mehr auch dann das in ihm umsetzt, Herr. Dass wir alle immer mehr so werden, wie es hier ja, dir gefällt und dich lobt, aus Liebe zu dir, Herr, danke für alles, was wir in Jesus haben. Deswegen wollen wir es gern für dich tun und da hilf uns dabei. Amen.